Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid bereit, was vom Herrn zu empfangen. Und bevor wir in die Predigt gehen, will ich noch mal ganz kurz für die Predigt beten. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir einfach so eine gute Zeit haben dürfen, dir zuzusingen, dich anzubeten, dir alle Ehre zu geben, Herr. Und genauso wollen wir jetzt mit einem offenen Herzen hören, was du heute schenken willst. Und so bete ich, dass du unsere Gedanken frei machst, unsere Herzen öffnest und dass jeder Einzelne das empfängt, was du heute zu ihm sprechen möchtest. In Jesu Christi Name. Amen. Bevor ich euch verrate, um was es heute gehen wird, möchte ich eine kleine Anekdote, eine kleine Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Als ich 12 Jahre war ungefähr, war ich das zweite Mal in Äthiopien. Ja? Und damals, also das ist jetzt schon über 20 Jahre her, damals war es so in Äthiopien, dass es, ja, sagen wir mal, noch nicht so modern war, ja, so wie wir es hier kennen. Und es war so, dass ich bei meinen Cousins geschlafen habe und die haben in so einer Wellblechhütte gelebt. Und ich habe dort übernachtet und es war so, damit man sich halt schützt vor Dieben und Räubern am Abend, haben sie die Tür immer extremst verriegelt. Und es war nicht eine Tür, so wie wir es einfach kennen, Schlüssel rein, auf, sondern es war so eine Holztür und die wurde richtig verbarrikadiert. Ja? Und das Ding ist, in dieser Gegend war es nicht so, dass du, wenn du in diesem Teil der Stadt gewohnt hast, dass du deine Toilette in deiner Wohnung hast, sondern die Toilette war draußen. Ja? Und es war so, dass sozusagen drei Familien eine Toilette genutzt haben. Und wie es so sein musste, eines Nachts bin ich aufgestanden, weil ich unbedingt auf die Toilette musste. Also bin ich aufgestanden und ich habe im Wohnzimmer geschlafen und ich wollte dann an der Küche rausgehen, um halt zur Toilette zu gehen. Und es war so, dass viele Leute in dieser kleinen Wohnung gelebt haben und das bedeutete, dass selbst in der Küche auf dem Doppelbett 4 Personen geschlafen haben. Ja, also da war es richtig gemütlich in der Wohnung. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist komplett dunkel in der Wohnung. Man sieht nichts. Ja, und es ist nicht meine Wohnung, also taste ich mich daran und finde endlich den Weg zu der Holztür. Und ich wusste erstmal nicht, dass es komplett verriegelt ist und fange da an der Tür so zu ruckeln. Ja, und natürlich macht es Geräusche. Und dann entdecke ich, oben ist das erste Schloss. Also fummel ich da rum und mache halt ganz viel quietschende Geräusche. Und ich denke mir so, oh, warum ist es so laut und alles. Und auf einmal merke ich, wie mein Cousin, der mich halt nicht sieht, wach geworden ist und mich dann fragt, wer ist da? Und ich dachte, er erkennt mich an meiner Stimme und mit meinem gebrochenen Haarisch habe ich gesagt, nee, das bedeutet, ey, ich bin's. Und dann ruft er nochmal, wer ist da? Und dann sage ich wieder, ich bin's. Er fragt ein drittes Mal, wer ist da? Und ich sage, ich bin's. Auf einmal fängt er zu schreien, wow, ein Dieb und flippt komplett aus, springt aus dem Bett und betätigt den Lichtschalter. Und als alle sind natürlich wach geworden, Licht geht an, er sieht mich, sein Herz wird ruhig, ich habe mich kaputt gelacht. Nachdem er zur Ruhe gekommen ist, konnte er auch lachen und alle mussten einfach lachen, weil diese Situation so witzig war. Weil für mich war selbstverständlich, dass er mich erkennt an meiner Stimme, wenn ich sage, ey, ich bin's. Aber so ist es manchmal mit uns, wenn es finster ist, wenn es dunkel ist, dann hat man viel mehr Angst. Dann ist man sehr, sehr schnell in einer Situation, wo man Furcht hat, wenn man nicht weiß, was in dieser Dunkelheit ist. Und dazu möchte ich eine Predigt predigen. Ihr habt ja schon in den letzten Wochen mitbekommen, es geht um die Ich bin's, die Jesus ausgesprochen hat. Es waren 7 Stück und heute kommen wir zu der letzten Ich-Bin-Botschaft. Und Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Und wir werden direkt in die Textstelle reingehen, in Johannes 8, 12 bis 20 werde ich lesen. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Darauf hielten ihm die Pharisäer vor: Du bist doch wieder nur dein eigener Zeuge. Das beweist noch lange nicht, dass du die Wahrheit sagst. Jesus erwiderte ihnen: Auch wenn ich hier als mein eigener Zeuge auftrete, sage ich die Wahrheit. Denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Aber ihr wisst das alles nicht. Ihr urteilt über mich nach dem äußeren Schein. Ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch über jemanden ein Urteil spreche, dann beruht es ganz und gar auf der Wahrheit. Denn ich richte nicht allein, sondern ich spreche das Urteil zusammen mit meinem Vater, der mich gesandt hat. Nach eurem Gesetz ist vor Gericht eine Aussage glaubwürdig, wenn es dafür mindestens zwei Zeugen gibt. Nun, ich selbst trete für mich als Zeugen auf. Und mein Vater, der mich gesandt hat, ist auch mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? Fragten sie ihn daraufhin. Jesus antwortete: Ihr wisst nicht, wer ich bin. Deshalb kennt ihr meinen Vater nicht. Wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr auch, wer mein Vater ist. Das alles sagte Jesus an der Stelle des Tempels, wo die Opferkästen für die Geldspenden aufgestellt waren. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Amen. Ich möchte erstmal ein bisschen was zu dem Kontext dieses Textes sagen. Ich glaube, wenn wir uns den Kontext anschauen, bei jeder Bibelstelle, dann geben wir dem, was dort gesagt ist, sehr, sehr viel Gewicht und wir kriegen ein klareres Verständnis. Als Jesus diese Worte spricht, ist es 6 Monate vor seiner Kreuzigung. Es ist nicht nur 6 Monate vor seiner Kreuzigung, sondern um genau zu sein, ist es das Laubhüttenfest, was gefeiert wird. Das sehen wir im Kapitel 7. Und beim Laubhüttenfest war es so, dass sie daran, es war ein Gedenkenfeier an der Herausführung aus Ägypten für die Zeit, in der Israel sich in der Wüste befunden hat und Gott sie von der Wüste in das gelobte Land geführt hat. Und als Jesus in Kapitel 7 mit ihnen spricht, redet er davon, dass er sagt: Ich bin das lebendige Wasser. Als er diese Botschaft gibt, ich bin das lebendige Wasser, steht er in dem Tempel an dem Ort, wo riesige Wasserkrüge stehen. Und diese Wasserkrüge waren dafür da, dass man den Altar damit gewaschen hat. Und das geht auf eine Stelle in Jesaja zurück, in der drin steht, es geht auf eine Stelle zurück in Jesaja, in der es vorausgesagt wird, dass es eine messianische Botschaft. Es ist der Brunnen der Erlösung, ja, von dem sie reden. Und das Wasser sollte symbolisieren, dass wenn die Zeit des Messias beginnt, dass der Heilige Geist auf alle ausgegossen wird. Und im Kapitel 7 sagt er: Kommt zu mir, die ihr durstig seid, ich gebe euch von dem lebendigen Wasser, von dem Wasser, von dem ihr nicht mehr Durst haben werdet. Und er hat schon dort bezeugt, dass er der Messias ist. Und nun kommt Jesus hier und spricht davon, dass er das Licht der Welt ist. Er sagt nicht nur, dass er ein Licht ist. Er sagt auch nicht nur, ich bin das Licht von Judäa oder das Licht von Israel, sondern er sagt, ich bin das Licht der Welt. Im Vers 20 haben wir gelesen, Jesus befindet sich im Tempel an dem Ort, wo die Schatzkammer ist, die Opferkästen sind. Diese Stelle ist die Stelle, den Vorhof der Frauen nannte. Warum hat man den so genannt? Es gab 3 verschiedene Höfe. Der eine Teil, der ganz außen war, der war für die Heiden, für die, die sozusagen keine Israeliten waren. Dann gab es den Hof der Frauen, da durften jüdische Männer und jüdische Frauen hin. Und dann gab es einen Bereich, wo nur die Männer rein durften und dann kam der Tempel. Und Jesus befindet sich an dem Ort, wo alle zusammen sind. Warum? Dort haben die Menschen ihre Opfergaben gegeben. Das war der Ort, wo es sozusagen am vollsten war, wo die meisten Menschen zusammengekommen sind. Und dort macht er diese Aussage: Ich bin das Licht der Welt. Wenn wir das hören, denken wir uns wahrscheinlich, Licht ist immer was Positives. So wie in der Geschichte, als das Licht angegangen ist, hat es gut getan, weil es Klarheit gebracht hatte. Aber für die Juden war diese Aussage noch viel mehr. Denn hier bezieht sich Jesus auf Prophezeiungen aus dem Buch Jesaja. Im Buch Jesaja 42, 1 und 6 bis 7 steht, der Herr spricht, seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir. Ich beschütze dich. Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen. Ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Den Blinden sollst du das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren Zellen holen. Alle, die in Finsternis sitzen, sollst du aus ihrer Gefangenschaft befreien. In Jesaja 49 lesen wir, und nun spricht der Herr zu mir. Er hat mich von Geburt an zum Dienst für sich bestimmt. Die Nachkommen von Jakob soll ich sammeln und zu ihm zurückbringen. Gott selbst hat mir diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Er gibt mir auch die Kraft dazu. Er spricht zu mir, du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Es war ganz klar, was Jesus in diesem Moment den Menschen dort gesagt hat. Zum einen hat er ihnen gesagt, es erfüllt sich gerade die Prophezeiungen, die im Alten Testament zu finden sind. Aber vielmehr noch nutzt er auch hier wieder das Ich Bin. Er sagt, ja, ich bin Gott selbst. Ja, ich bin der Weg. Ich bin das Licht. Ich bin es, den ihr braucht, um Rettung zu empfangen. Im Licht und mit dem Licht verbunden sehen wir ganz fest, dass das Licht alles Leid nehmen wird. Dass da, wo das Licht ist, keine Finsternis ist. Und wenn das Licht kommt und das Licht da ist, der Sünde alle Kraft nimmt. Sprich, den Tod entkräftet. Aber auch die Metapher des Lichtes verweist darauf hin, dass Jesus Gott selbst ist. Wenn wir diese Stelle einfach alleine so lesen, würden wir vielleicht nicht sofort erkennen, dass Jesus alleine mit dem Anspruch zu sagen, ich bin das Licht, aussagt, dass er Gott selbst ist. Aber David schreibt in dem Psalm, der Herr ist mein Licht. Er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Wer das Licht hat, wer Gott hat, wer an Christus glaubt, hat keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Jetzt stellt sich die Frage, warum sagt es Jesus an diesem Ort? Oder reicht es nicht, dass Jesus in Kapitel 7 schon darüber geredet hat, als er bei diesen riesigen Wasserbehältern ist und dass er dort schon dieses Statement setzt? Hat es vielleicht noch eine tiefere Bedeutung, dass Jesus an dem Ort steht und es genau dort verkündigt? Rhetorische Frage, ja, das hat es. Damit ihr euch das mal so vorstellen könnt, so wird es ungefähr ausgesehen haben, wo Jesus stand. Ich gehe nochmal eins zurück, damit ihr einfach den gesamten Tempel mal seht. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber der erste große Kreis ist der Ort, da steht Women's Courtyard, also der Hof der Frauen, der wurde so benannt. Und so sah der Ort wahrscheinlich aus. Zum Laubhüttenfest war aber dort eine gewisse Besonderheit. Und zwar war der Platz nicht leer in dem Sinne, sondern es gab mehrere große Fässer, die 250 Liter Öl getragen haben. 250 Liter Öl. Diese Fässer waren überall verteilt in der Umgebung und wurden immer, wenn es dunkel geworden ist, angezündet und haben dann die ganze Nacht über geleuchtet. Diese Fässer oder diese riesigen Lampen, wie wir sie nennen können, hatten auch dort eine große Symbolik. Die Symbolik stand dafür, dass es daran erinnern sollte, wie Gott Israel geführt hat, als er mit ihnen in der Wüste war. Und zwar, erinnert ihr euch bestimmt die meisten, wenn Israel unterwegs war und es wurde finster, es wurde dunkel, erschien Gott in einer riesigen Feuersäule. Und an dieser Feuersäule konnte sich das Volk Israel orientieren. Und tagsüber war es auch eine riesige Säule, die das Volk geführt hat. Eine riesige Wolkensäule. Und so musste Israel sich immer einfach nur daran orientieren, wo die Säule war. Und sie wussten, solange wir dieser Säule folgen, werden wir an das gelobte Land ankommen. Also Jesus steht genau an diesem Ort. An diesem Ort bei diesen Leuchtern, die so essentiell sind für die Identität Israels, dem Volk Gottes. Er steht dort für die Symbolik von Gottes Führung. Und er vereint all diese Dinge in seiner Person. Im Prinzip sagt er ihnen, ihr müsst mir nachfolgen, um in das gelobte Land zu kommen. In dem Kontext meinen wir mit dem gelobten Land natürlich das Himmelreich Gottes. Jesus steht da und er erhebt riesige Ansprüche. Das Wort, was wir in der Bibel oder in den Evangelien für Folgen haben, kann man in verschiedenen Kontexten sehen. In verschiedenen anderen Bibelstellen, aber auch außerbiblischen Stellen. Und das Wort Folgen steht oft in Verbindung mit einem Soldaten, der einem Offizier folgt. Ein Sklave, der seinem Meister folgt. Eine nicht so weise Person, die einem weisen Ratgeber folgt. Oder ein Schüler, der seinem Rabbi folgt. Oder das Volk, das dem Gesetz Mose folgt. Und Jesus sagt ihnen, ich bin das Licht, folgt mir nach. Wie reagieren sie? Das Erste, was sie ihnen vorwerfen, ist, dass sie sagen, ey, das, nur weil du das hier so behauptest und hier alleine stehst, reicht uns das nicht. Du brauchst noch Zeugen, die hier sind und das, was du sagst, bestätigen. Vergiss nicht, zu diesem Zeitpunkt hat Jesus schon etliche Wunder gemacht. Etliche Menschen haben gesehen, was er Großes vollbracht hat. Und Jesus hatte schon einen Tag davor zu ihnen gesprochen, im Kapitel 7, und hat ihnen gesagt, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selber spreche. Was bedeutet das? Diese Fragen, die sie ihm gestellt haben, waren keine Fragen im Sinne von, zeige uns Zeugen und dann wollen wir glauben. Es ging nicht darum. Es ging darum, Jesus anzuklagen. Und sie sagen, wer kann das noch bezeugen? Sie behandeln ihn wie alle anderen Menschen. Und Jesus mit seiner Antwort sagt, ich selber brauche keine Zeugen. Mein Wort steht für sich allein, aufgrund der Persönlichkeit, die er selber ist, weil er Gott ist, der Mensch geworden ist. Er sagt, ich könnte einfach das sagen und es so stehen lassen. Aber Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, ich stehe für mich ein als Zeuge und Gott, mein Vater, steht für mich ein als Zeuge. Auch in diesem Moment ist es wieder eine riesige Provokation, weil er sagt, dass Gott sein Vater ist. Weil Jesus sich auch hier an dieser Stelle wieder gleichstellt mit Gott. Aber was meint er genau mit, auch mein Vater bezeugt mich? Eine Stelle ist bei seiner Taufe. Bei seiner Taufe haben die Menschen gehört, wie der Vater vom Himmel gesprochen hat und gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Menschen haben also vom Vater selbst gehört, wer Christus ist, wer Jesus ist. Und in Kapitel 12, 28, wenn ihr zu Hause seid, ich empfehle euch unbedingt das Kapitel 12 zu lesen. Es ist extrem spannend. Auch da gibt es wieder einen Moment, wo Gott der Vater vom Himmel spricht und die Menschen es hörbar mitbekommen. Als Jesus sagt, mein Vater legt auch für mich Zeugnis ab. Was machen die Pharisäer? Was ist das Erste, was die Pharisäer hier sagen? Sie sagen, ja, wo ist denn dein Vater? Auch hier, wenn wir ganz nüchtern an den Text gehen, könnte man meinen, sie fragen ihn, um einfach die Information von ihm zu bekommen, dass er darauf zeigt oder irgendein Wunder macht, um zu zeigen, hier kommt der Vater. Oder dass er nach seinem leiblichen Vater ruft. Aber der Punkt, den sie hier machen, ist, wo ist dein Vater, ist, dass sie ihn eigentlich beleidigen wollen. Denn zur damaligen Zeit haben sie das Gerücht gestreut, und das sehen wir auch in anderen Quellen, wie zum Beispiel bei Josephus, die haben geglaubt, dass Maria mit einem römischen Soldaten geschlafen hat und so Jesus zur Welt gekommen ist. Sie haben ja natürlich nicht geglaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Also ist die Frage, die sie stellen, wo ist denn dein Vater, auch eine Frage, in der sie ihn beleidigen, in der sie ihn runtermachen wollen. Es ist keine Frage, wo es darum geht, ehrlich zu wissen, wer Jesus Christus ist und wer sein Vater ist. Und sie wussten, dass Jesus schon mehrmals bezeugt hat, dass er und der Vater eins sind, dass er vom Vater kommt. Im Kapitel 5 des Johannesevangeliums sagt er, wer mich ehrt, der ehrt den Vater. Vom Birol haben wir gehört in seiner Predigt, dass Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt können wir zusammengefasst sagen, was die Pharisäer tun, als Jesus offenbart, wer er ist und ihnen sagt, glaubt an mich, ich bin das Licht, folgt mir nach, so wie das Volk damals in der Wüste Gott gefolgt ist in dieser Feuersäule, ist, dass sie seine Identität anzweifeln. Dass sie seine Identität kritisieren, dass sie Zweifel sehen wollen. Aber Jesus weiß, wer er ist. Jesus ist sich seiner selbst sicher. Jesus sagt, ich weiß, von wo ich gekommen bin und ich weiß, wo ich hingehe. Der Hauptpunkt in dieser Bibelstelle ist, dass Jesus offenbart, wer er selbst ist. Aber ich möchte diesen Punkt kurz auf uns beziehen, auf unser Leben. Jesus dient uns als Vorbild. Was können wir aus dieser Textstelle für unser Leben ziehen? Ich weiß nicht, wie es mit eurem Glaubensleben ist. Einige von euch folgen Jesus 50 Jahre, manche vielleicht erst 2 Jahre, manche 1 Jahr. Ich kann aber von meinem Glaubensleben sagen, dass es immer wieder Momente gab, wo ich meine Identität in Christus angezweifelt habe. Im Gegensatz zu Jesus weiß ich, dass ich nicht der perfekte Sohn Gottes bin. Im Gegensatz zu Jesus weiß ich und bin mir meiner Schuld bewusst in meinem Leben. Ich weiß, welche Sünden ich in der Vergangenheit getan habe. Ich weiß, wo ich immer noch mit Sünde kämpfe oder falle. Und es kann passieren, dass auch du hier sitzt und manchmal deine Identität in Christus anzweifelst. Gottes Wort sagt uns, dass wir zum einen Anfechtung von der Welt haben. Dass wir Anfechtung in der geistlichen Welt haben, aber dass auch unser eigenes Fleisch uns zur Anfechtung wird. Und vielleicht kann es sein, dass du manchmal auf dich schaust und dich fragst, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Bin ich es überhaupt wert, mich Kind Gottes zu nennen? In all meiner Schwachheit, in all den Dingen, wo ich immer und immer wieder um Vergebung gebeten habe und trotzdem falle ich noch. Da, wo du kleingläubig bist, da, wo du um Zeichen und Wunder flehst und bittest, aber sie nicht siehst, manchmal selbst in diesen Momenten fragt man sich, hört mich Gott? Bin ich denn sein Kind? Was kann uns in diesen Momenten Ruhe geben? Was kann uns in diesen Momenten Halt geben? Manchmal ist es schwer, sich selber in diesen Momenten aufzurappeln, sich selber in diesen Momenten aus diesem Loch zu ziehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in das Wort Gottes schauen. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Botschaft, die Paul auch letzte Woche gepredigt hat, uns zu Herzen nehmen. Die Zuversicht, die du haben kannst in Christus, liegt nicht in deiner eigenen Stärke. Wenn du in das Wort Gottes schaust, wirst du immer wieder sehen, es ist die Kraft Gottes, es ist die Barmherzigkeit Gottes und es ist die Gnade Gottes, die dir widerfahren ist. Es ist die Liebe Gottes, die er bewiesen hat am Kreuz, die uns eine Gewissheit geben kann, dass wir Kinder Gottes sind. Aber auch da möchte ich nochmal hineinkommen und dir nochmal zwei weitere Punkte mitgeben, die wichtig sind, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Die eine Frage, die ich dir stelle, ist, wenn du in Sünde fällst, hast du ein Herz dafür, Buße zu tun? Buße zu tun, um Vergebung zu bitten, ist ein Merkmal von Kindern Gottes. Ein Merkmal davon, dass du verstanden hast, dass die Gnade Gottes für dich da ist. Ein Merkmal, dass du verstanden hast, dass du in deinen schwächsten Momenten in die Arme des Vaters rennen darfst. Wenn es etwas in deinem Herzen gibt, wo du merkst, wenn du sündigst, dass du sagst, das war nicht im Willen meines himmlischen Vaters. Es war nicht in seinem Willen. Herr, vergebe mir. Dann sage ich dir, das ist der Geist Gottes, der in dir lebt. Es ist der Geist Gottes, der dich auf die Knie bringt. Es ist der Geist Gottes, der dich in die Hände des Allmächtigen zieht. Denn ein Mensch in Rebellion zu Gott wird mit der Gnade Gottes spielen und wird nicht unbedingt in die Arme des himmlischen Vaters rennen. Wenn du den Geist Gottes in dir hast, merkst du es daran, dass du dir bewusst bist von Schuld, bewusst bist von Sünde, aber auch bewusst bist von dem, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat. Dass du dir bewusst bist, dass er das Licht ist. Und dass, wenn du in der Finsternis bist, dass du zu ihm rennen kannst in das Licht. Denn wenn du beim Licht bist, muss die Finsternis weichen. Halte dich also fest an der Stärke Gottes. Ruhe also in der Gnade Gottes. Und der zweite Punkt ist, sehnst du dich danach, dem Willen Gottes zu tun? Wichtig an dieser Stelle ist, dem Willen Gottes zu tun, Werke zu tun, ist nicht der Punkt, der dich errettet. Das haben wir in den letzten Predigten ganz klar gehört. Aber die Frucht deines Glaubens, die Frucht davon, dass du Kind Gottes bist, dass du Christus nachfolgst, ist in dem Wort Nachfolge enthalten, dass du eine Sehnsucht hast, dem Willen Gottes zu tun. So wie das Volk Israel dem Willen Gottes gefolgt ist, indem sie der Feuersäule gefolgt sind. Das war ein Beweis ihres Glaubens, weil sie gefolgt sind. Und auch wenn du in deinem Herzen diese Sehnsucht verspürst, dem Willen Gottes zu tun, gute Werke zu tun, die der Herr vorab schon vorbereitet hat. Das ist ein Zeichen davon, dass der Geist Gottes in dir lebt. Ich sage nicht, dass du immer diese Werke perfekt tust. Ich sage nicht, dass du immer Kraft hast, nach dem Willen Gottes zu leben. Ich sage nicht, dass du es immer umsetzt. Aber was ich sage, ist, dass tief in dir, in deiner Seele, eine Sehnsucht ist zu wissen, Herr, was willst du für mein Leben? Herr, was sagst du in deinem Wort? Was darf ich tun? Wie darf ich dir dienen? Und so wie der Bruder von Jesus, Jakobus, sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot, so zeigt uns diese Stelle, dass die Frucht eines Kindes Gottes es ist, nach dem Willen Gottes zu leben. Deswegen lass mich dich ermutigen, wenn du diese zwei Punkte in dein Leben siehst, ein bußfertiges Herz, ein Herz, was Freude hat in der Gnade und der Güte Gottes und in seiner Barmherzigkeit. Ein Herz, was sich danach sehnt, um Vergebung zu beten aufgrund der Schuld, die man aufgeladen hat. Und wenn du die Sehnsucht hast, nach dem Willen Gottes zu leben, wenn du in dem Wort danach suchst, Herr, wie darf ich dir alle Ehre geben? Dann folgst du in diesem Punkt genau dem, was Jesus getan hat. Weil auch Jesus sagt immer wieder, ich tue nur das, was mein Vater mir gesagt hat. Ich sage nur das, was mein Vater mir sagt, was ich sagen soll. Alles, was Christus tut, ist, sich in den Dienst seines Vaters zu stellen und zu seiner Ehre zu leben. Deswegen will ich dir auch heute zusprechen, wenn es in deinem Herzen ist, zur Ehre Gottes zu leben, dann sei beruhigt, du bist ein Kind Gottes. Denn manchmal kämpfen wir genau da mit unserer Identität. Weil wir stellen uns manchmal die Frage, bin ich eher ein Sünder, der ab und zu versucht, heilig zu leben? Oder bin ich ein Heiliger, der ab und zu in Sünde fällt? Und als Kinder Gottes sind wir Letzteres. Das sagt uns Petrus, wo er sagt, ihr seid heilig, also Gott spricht, ihr seid heilig, weil ich bin heilig. Kindern Gottes ist es zugesprochen, dass sie Heilige sind. Es ist ein Zuspruch unseres himmlischen Vaters, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir Heilige sind. Worin wir wachsen, ist die Heiligung, der Weg mit Christus, in dem wir mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Aber lass dir von niemandem, nicht von der Welt, nicht von dem geistlichen Feind und auch nicht von deinem eigenen Fleisch absprechen, dass du ein Kind Gottes bist. Mach dir bewusst, dass das Licht Jesus Christus selbst durch seinen Geist in dir lebt. Das ist die Freude, die wir in Christus haben. Das ist die Zuversicht, die wir in Christus haben. Ich möchte zu guter Letzt nochmal die letzten Verse von diesem Diskurs mit Jesus und den Pharisäern vorlesen. Ups. Hat sich aufgehängt. Na gut, dann lese ich einfach von hier. Später sagte Jesus noch einmal zu ihnen, ich gehe fort, ihr werdet mich dann verzweifelt suchen, aber ihr werdet in euren Sünden umkommen. Wohin ich gehe werde, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Da sagten die Juden, will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr mir nicht folgen? Er sagte zu ihnen, ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn, wer bist du denn? Jesus antwortete, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich hätte euch viel vorzuwerfen und viel an euch zu verurteilen. Trotzdem gebe ich euch nur weiter, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat. Was er sagt, ist die Wahrheit. Aber sie verstanden immer noch nicht, dass Jesus von Gott, seinem Vater, sprach. Deshalb erklärt er ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich wirklich bin, der ich bin. Dann werdet ihr einsehen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern weitergebe, was mich mein Vater gelehrt hat. Er, der mich gesandt hat, ist bei mir und lässt mich nie allein, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Nach diesen Worten glaubten viele an Jesus. Wir sehen zwei wundervolle Dinge. Zum einen sehen wir die Klarheit von Jesus Christus, die Klarheit seiner Botschaft. Jesus hatte nicht Angst, deutlich mit ihm zu sprechen. Und wenn er ihnen sagte, ihr seid von dieser Welt, dann meinte er nicht nur von dieser Erde, sondern er meinte, ihr seid von diesem System dieser Welt. Ihr seid weltlich. Er meinte es in einer geistlichen Form. Jesus war ganz klar, wer nicht bekennt, dass ich Gott selbst bin, der wird in seinen Sünden sterben. Warum diese harte Antwort von Jesus? Weil im Vers 22 steht, die Juden sagten, will er sich etwa umbringen? Auch dieser Punkt war wieder ein Punkt, um Jesus zu verurteilen. Denn in ihrer damaligen Zeit glaubten sie, dass Selbstmord die schlimmste Sünde überhaupt ist und dich an den tiefsten Punkt der Hölle sozusagen schickt. Auch das war eine Anklage an Jesus. Und Jesus hat keine Furcht, klar zu sprechen und auch klar zu urteilen. Wer nicht an mich glaubt, der wird kein ewiges Leben haben. Und doch spricht er in den letzten Versen und verweist auf das Kreuz. Wenn ihr mich erhöht habt, werdet ihr erkennen. Und was mich an dieser Stelle am meisten freut, ist, dass trotz diesen harten Diskurses, den Jesus mit dem Pharisäer hat, trotz der Härte und der Schärfe der Anklagen, die auf die Identität Jesus kommt, ist der letzte Satz: Nach diesen Worten glaubten viele an Jesus. Das zeigt uns eine Sache. Diejenigen, die suchen, werden finden. Gott offenbart sich denjenigen, die ein offenes Herz haben und nach ihm fragen. Der Unterschied zwischen Menschen, die noch nicht im Glauben sind, aber willig sind, Gott zu begegnen, und zu den Pharisäern hier, ist, dass die Pharisäer von vornherein für sich entschieden haben, wir werden ihnen nicht glauben. Sie hatten ein verhärtetes Herz. Und egal welches Wunder du einem Menschen zeigst, egal welches Wunder geschieht, ein Mensch mit einem verhärteten Herzen wird nicht glauben. Aber ein Mensch, der noch nicht glaubt, aber auf der Suche ist, den kann Gott sich offenbaren. Diesen Menschen wird er sich zeigen. Mein letzter Punkt für euch, den ich euch mitgeben möchte, als eine Ermutigung für all die, die für Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte beten, die noch nicht im Glauben sind. Wenn ihr betet, so tue ich es, es ist nur eine Empfehlung, ihr müsst dem nicht folgen, aber das ist das, was ich aus der Bibel für mich ziehe. Wenn ich bete, bete ich nicht unbedingt, Herr, lass die und die Person sich für dich entscheiden. Herr, sorg dafür, dass sich die Person für dich entscheidet. Bitte, bitte, bitte. Ich lege meine Hoffnung nicht in die Entscheidungskraft der ungläubigen Person. Ich bete dafür, Herr, du bist das Licht. Herr, du schenkst aus vom lebendigen Wasser. Herr, alle Macht ist in deiner Hand. Komme du und offenbar du dich. Komme du und begegne du dieser Person. Komme du und sende deinen Geist, dass ein Hunger in dem Herzen dieser Person entsteht. Und lass diese Person die Güte und die Gnade widerfahren, die mir, Sünder, widerfahren ist, als ich dich noch gehasst habe, als ich noch ein Rebell war. Du bist auch mir begegnet, Herr. Und du hast auch mir die Augen geöffnet. So tu es doch für die und die Person. Denn unser Herr ist ein guter Herr. Ist ein gütiger Gott und er ist barmherzig. Amen. Lass mich nochmal beten. Halleluja. Halleluja, Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du das Licht dieser Welt bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du dich in deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit uns gezeigt hast, dass wir bezeugen dürfen, dass du der einzige Weg zum Vater bist. Dass wir bezeugen dürfen, dass du das Licht dieser Welt bist. Dass du der Messias bist. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Herr, ich bete dafür, dass jeder Einzelne, der heute hier sitzt, jeder Einzelne, der diese Predigt hört und mit Zweifeln an seiner Identität kämpft, obwohl er Kind Gottes ist, obwohl du ihm begegnet bist, obwohl du ihn reingewaschen hast. Herr, ich bete dafür, dass du diesen Menschen nochmal deinen Geist sendest, dass sie nochmal erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Herr, ich bete dafür, dass du die Zweifel nimmst, dass du da, wo in den Gedanken Finsternis ist, da, wo in den Gedanken Unsicherheit ist, dass du kommst, denn du bist das Licht und dass du Klarheit bringst und dich offenbarst. Herr, ich möchte für all diejenigen beten unter uns, die Familienmitglieder, Freunde und Bekannte haben, die noch nicht im Glauben sind. Herr, du bist das Licht. Herr, für dich ist nichts unmöglich. So komme du, Herr, und offenbare du durch ihn. Schenke ihnen einen Hunger, Herr. Schenke ihnen einen Hunger, dich zu suchen. Herr, schicke ihnen eine Bereitschaft. Herr, bringe sie in Lebensumständen, die sie demütigen und wo sie an einen Punkt kommen und einfach rufen, wo bist du, Herr? Wo bist du, Gott? Herr, und in diesen Momenten beten wir, Herr, dass du kommst und dass du dich offenbarst. Herr, du hast es mit einem Paulus getan. Du hast es mit mir getan. Und so wollen wir für die beten, die uns am Herzen liegen und die noch nicht an dich glauben. Im Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Amen.